Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das wir hören wollen als Predigtvers, das kommt eben aus dem Text, den wir als zweite Lesung gehört haben. Das war Apostelgeschichte 8, 26 bis 40. Da habe ich uns einen ganz kurzen Vers mitgebracht, der aber so das ganze Geschehen in dieser Taufe des Kämmerers zusammenfasst. Da heißt es im Vers 39, und dazu wollen wir uns erheben: Der Kämmerer aber zog seinen Weg voll Freude. Der Kämmerer aber zog seinen Weg voll Freude. Amen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, du willst uns heute Morgen beschenken mit diesem Wort über die Freude, die der Kämmerer hat finden dürfen in und an dir mit allem, was da zusammenhängt. Wir wollen uns in dieser Predigt darüber Gedanken machen. Wir wollen schauen auf das, was damals vor 2000 Jahren passiert ist. Aber wir wollen dich bitten, Herr, dass diese Betrachtung auch dazu beiträgt, dass wir neu in der Freude gestärkt werden, Herr. Und damit das passiert, dass wir deine Stimme vernehmen in dieser Predigt und dass wir neu erfreut werden über dein Heilsgeschehen, dazu brauchen wir dein Geleit und deine Führung durch deinen guten Heiligen Geist zu dieser Predigt. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten, segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, zu vielen Texten der Bibel habe ich eine ganz besondere Beziehung, zu diesem auch. Und das hat nicht damit zu tun, dass ich den irgendwann in der Predigt im Examen habe bearbeiten müssen oder dass ich da irgendwann meine Übersetzung habe überanfertigen müssen. Nein, es hat zu tun mit meiner Tochter. Als meine Tochter so ein kleines Mädchen war, da haben wir die Angewohnheit gehabt, bei uns im Auto immer wieder biblische Geschichten per CD kindgerecht vorzutragen. Und dann hat man natürlich so die CDs, aber das kennen Sie auch. Da hat man direkt nach so einer Woche alle CDs schon gehört. Und dann ist aber die Tochter nicht satt, die will immer neu hören. Und eine Geschichte wollte sie immer wieder hören, nämlich diese Geschichte vom Kämmerer. Und dann sagte sie natürlich nicht, jetzt bitte spiel nochmal Apostelgeschichte 8 vor oder mach mal von dem Kämmerer aus dem Morgenland, sondern sie hatte immer eine Sache. Bitte nochmal die Geschichte von dem Mann, der sich so gefreut hat. Das hatte sie mitgenommen. Diesen einen Satz, der auch dargestellt wurde in dieser Kinder-CD halt nicht, dass er sich freut. Und so schließt auch diese Geschichte ja mit dem Kämmerer. Er zog seinen Weg voll Freude. Ja, das ist ja was Tolles halt, nicht, wenn ein Mensch zu einer Freude gekommen ist, zu einer richtigen Freude. Und das hat meine kleine Tochter damals angesprochen. Aber, das darf ich Ihnen sagen, seitdem spricht mich das auch immer wieder an, diese Freude des Kämmerers. Und heute Morgen, wo wir in diesem Gottesdienst das Thema haben, Freude an Jesus, möchte ich mir mit Ihnen Gedanken darüber machen, was denn Gründe für diese Freude sind. Was ist denn hier eigentlich passiert, dass wir da nochmal genau hingucken? Und zwar deshalb, weil wenn wir erkennen und verstehen, was den Kämmerer in Freude versetzt hat, dann werden wir hoffentlich Handwerkszeug an die Hand bekommen, wie wir neu freudig werden, wenn wir es denn momentan nicht sind. Oder eben hoffentlich in der Freude an Jesus bleiben. Und so habe ich denn auch diese Predigt überschrieben, ein Leitfaden zur Freude. Und ganze 6 Punkte mitgebracht. Ich möchte darüber sprechen, dass der Kämmerer Freude am Wort hat. Zweitens darüber sprechen, dass er Freude durch Jesus bekommt. Drittens über die Freude am Heiligen Geist. Viertens über die Freude durch das Sakrament. Fünftens über die Freude durch den Bruder. Und sechstens durch die Freude an Jerusalem. Ein Leitfaden zur Freude. Das Erste, was ihn freudig werden lässt, ist die Auseinandersetzung mit dem Wort. Die Freude durch das Wort. So heißt es hier, er sitzt eben auf seiner Kutsche, er war in Jerusalem und weil er vermögend ist, hat er sogar eine Schriftrolle und er liest Jesaja. So heißt es hier in Vers 30 und 31, Philippus lief hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich's, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Er liest das Wort. Er versteht es zwar nicht, was da drin steht, und deshalb hat er auch anfänglich keine Freude. Das ist das am Ende, nachdem er die Schrift verstanden hat. Aber es ist die Schrift, die er liest. Und da ist alle Freude drin. Wenn man Schrift versteht, wenn man sie nicht nur liest, sondern wenn man sie versteht. Ich bin ja immer so frei, dass ich euch Hausaufgaben unter dem Predigtzettel schreibe, dass ich euch animiere dazu, 2 Kapitel jeden Tag zu lesen, Alten wie Neues Testamentes. Aber ihr könnt das machen, ihr könnt auch das Doppelte lesen halt. Ihr werdet keine Freude am Wort haben, wenn nicht der Heilige Geist euch offenbart, was da drin steht, wenn er das nicht versteht. Da bleibt das toter Buchstabe. Aber um Freude zu bekommen, müssen wir ins Wort hineingehen. Und das Wort schenkt Freude. Also gestern war ein Lehrtext, auch in Bezug auf Philippus, da hieß es halt, das ganze Volk freute sich über die Auslegung des Wortes durch Philippus. Da, wo damals predigte, die kannten natürlich auch die Schriften, also das Alte Testament halt, aber sie hatten die Decke vor den Augen, sie verstanden nicht, dass es hier um Jesus ging halt. Aber wenn du das erkennst, wenn du das verstehst, dann hast du Freude am Wort. Da gibt es nichts Fantastischeres, nichts Großartigeres in dieser Welt als das Wort Gottes. Also das ist nicht meine eigene Theologie. Ich kriege ja keine Prämien von der Bibelgesellschaft, dass wir dann mehr Bibeln verkaufen in Deutschland, sondern das ist das, was ich selber erfahren habe, natürlich, aber was auch die Bibel uns lehrt. Ich habe auf unserem Predigtzettel noch ein zweites Wort drunter geschrieben als Belegstelle. Psalm 119, Vers 162. Da heißt es, ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Also wenn dieses Psalmwort aus Psalm 119 heute geschrieben worden wäre, dann hätte Gott vermutlich geschrieben halt, ich freue mich wie einer, der mit seinen Aktien richtig Gewinn macht. Ich weiß nicht, ob Sie Aktien besitzen, aber wenn das so ist, man hat ein paar Aktien gekauft, irgendeine Firma, und auf einmal merkt man, wow, das Ding hat sich verdreifacht. Was ist dann die Reaktion? Da freut man sich, ne? Weil das Geld so ein bisschen mehr geworden ist, ja? Eine große Beute gemacht am Börsenparkett. So ist es aber immer, wenn ich ins Wort gehe. An der Börse gewinne ich nicht permanent, da verliert man auch mal, da bleibt es auch mal lange so, wie man es eingekauft hat halt. Aber beim Wort Gottes ist es so, wie einer, der große Beute macht. Und jetzt ist die Sache ja, ist ein Leitfaden zur Freude. Wenn du sagst, naja, ein bisschen mehr Freude in meinem Leben wäre ja gut. Dann sage ich dir, hier ist die Quelle aller Freude. Hingehen, lesen und erkennen, wie wunderbar das ist, wenn Gott einem sagt, hey, du kriegst von mir die Orientierung. Ich sage dir genau, wo es rangeht, was richtig, was falsch ist. Trost zu haben, was ist das Wunderbare, nicht, dass wir Gottes Wort haben. Das ist mein Trost in meinem Elend, heißt es in dem Psalm, dass dein Wort mich erquickt. Dass wenn wir traurig sind, dass wir Erquickung im Wort Gottes haben. Ja, dass wir in diesem Wort lesen dürfen, dass wir einen Gott haben, der ja die Freude für uns will. Also die meisten Leute haben so einen manchmal selektiven Blick, so kommt es mir in der Seelsorge vor, auf das, was Gott ihnen sagt. Die sehen ganz häufig nur all das, was so negativ vermeintlich ist. Ich muss meinen Zehnten geben, ich darf mich am Wochenende nicht vollsaufen lassen mit Wein und mit Bier halt, am Sonntag darf ich nicht arbeiten, ja nur Beschränkungen. Dass das alles gut ist, mein Leben fördert, verstehen manche Leute gar nicht halt. Aber vor allen Dingen sehen sie nicht, was im Wort immer wieder befohlen wird. Nicht, dass der Herr sagt, freut euch im Herrn alle Wege. Dass das Wort, das uns immer wieder sagt, wir sollen uns freuen. Und weil das Wort ja das Evangelium ist, halt kriegen wir doch allen Grund gesagt, dass wir uns freuen. Also wenn du Freude suchst, dann geh ins Wort. Das ist die erste Quelle der Freude für den Kämmerer. Und dass sie bis zum heutigen Tag für uns die Freude durch das Wort. Ein zweites, woran er sich freut, das ist Jesus. Also Philippus geht hier ja nicht hin und hält dann einen Vortrag über das Alte Testament, Entstehungsgeschichte, redaktionsgeschichtliche Einordnung oder sonst irgendetwas halt, Literarkritik, Textkritik, was er macht. Nein, der nimmt die ganze Schrift, das ist so gigantisch, und dann erklärt er dem, was hier Sache ist. Dass es nicht nur hier in Jesaja 53, sondern im ganzen Alten Testament um Jesus geht. So heißt es hier in dem Vers 35. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing an mit diesem Wort der Schrift und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Philippus erzählt von Jesus, dem Zentrum des Evangeliums. Dann denken viele Leute bei Evangelien, das sind ja nur die 4 Evangelien oder manche, das ist nur das Neue Testament. Nein, das ist die ganze Bibel. Wir dürfen nicht vergessen, die haben damals, wir befinden uns ja hier so 34, 35 nach Christus, noch keine einzige Schrift des Neuen Testamentes gab. Von den 27 Büchern des Neuen Testamentes war noch keine geschrieben. Die hatten in Anführungszeichen nur die 39 Schriften des Alten Testamentes. Aber da steht ja in jedem Buch und in jedem Kapitel Jesus drin. Jesus. Das heißt, wenn man die Bibel liest, gerade auch das Alte Testament, in jedem Kapitel springt dich das an. Das ist so gigantisch. Nicht nur an so deutlichen Stellen wie hier, Jesaja 53 oder Psalm 23, in jedem Kapitel. Manchmal muss man ein bisschen buddeln, bis man es findet halt. Aber es ist in jedem Kapitel von Jesus die Rede. Übrigens, Lehrtext heute, Johannes 5, 39. Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und dann sagt es Jesus, und sie ist es, die von mir zeugt. Auch zu diesem Zeitpunkt gibt es noch kein neues Testament. Da sagt Jesus genau das. Das Alte Testament zeugt von mir. Und jetzt liest Philippus im Alten Testament, hat aber nicht erkannt, dass hier von Jesus die Rede ist. Und jetzt erklärt ihm Philippus, wer Jesus ist, was das Evangelium, heißt ja fröhliche, freudige Botschaft ist. Und da kommt er zur Freude. Denn das ist so, wenn man Jesus erkennt, wirklich erkennt, wenn man ihn wirklich erlebt, dann hast du nur noch Freude. Dann hast du nur noch Freude. Dieser Jesus ist so großartig, er ist so fantastisch halt, nicht? Wenn du auch nur im Ansatz verstehst, wer es wirklich ist, nicht jetzt theoretisch, sondern wirklich im praktischen Vollzug durch den Heiligen Geist, kommen wir gleich im dritten zu. Und ihr werdet merken, alle 6 Punkte dieser Predigt hängen aufs Engste miteinander zusammen. Wenn man das erfährt, da hat man einfach große Freude. Wer ist Jesus? Ich werde immer wieder auch eingeladen zur Evangelisation. Auch in den letzten beiden Wochen, wo ich nicht hier war, habe ich ja nicht nur in der Sonne gelegen, sondern durfte evangelisieren halt. Und dann macht man ja häufig so Themen, die man an so einer Woche dann einfach auch weitergibt. Und ich habe so eine Themeneinheit, die heißt Jesus erlebt. Und in dieser Themeneinheit, wo ich versuche, Menschen auch das Evangelium zu bringen, da spreche ich an einem Abend darüber, dass Jesus errettet, Jesus er vergibt, Jesus er führt, Jesus er beschenkt. Und wenn du das erlebst, wenn du Jesus erlebst, wenn du das erlebst, dass er rettet, vergibt, führt, beschenkt, da bist du so glücklich, da bist du so freudig. Das ist das Fantastische. Das ist fantastisch zu wissen, wir haben Jesus. Aber das musst du wirklich erleben. Über das Wort, durch den Geist. Wenn das nur ein toter Buchstabenname ist, 5 Sachen hintereinander gearbeitet halt, J-E-S-U-S halt, nicht? Und dann ordnest du ihm irgendetwas zu, ohne ihn persönlich zu erleben, ihm zu begegnen. Da bleibt die Freude draußen. Das ist wie mit den Emmaus-Jüngern halt. Also die gehen auch raus aus Jerusalem, sind traurig halt. Jesus geht mit ihnen, sie erkennen ihn nicht. Also er steht neben ihnen, sie erkennen ihn nicht. Und erst dann, da kommen wir gleich noch zum Abendmahl, erkennen sie, wer Jesus ist. Und dann sind sie voller Freude, wie sie zurückkehren. Das ist das Wunderbare. Wenn man Jesus hat, freut man sich. Die Bibel berichtet immer wieder von den Menschen, die sich freuen, wenn sie Jesus begegnen, erkennen, der Heiland wendet sich mir zu, er rettet mich, er vergibt mir, er beschenkt mich halt. Zachäus, dieser große Gauner dort in Jericho halt, den keiner leiden kann. Und Jesus geht in sein Haus und dann wird davon berichtet, wie sich alles verändert, wie in dieses Herz des Zöllners der Heiland einzieht und er vom griesgrämigen Menschen halt, der ausgeschlossen ist, zum freudigen Nachfolger Jesu wird. Freude durch Jesus. Hast du Jesus, hast du Freude. Wir haben die beiden Lieder, die wir heute gesungen haben, nicht also jetzt schon gesungen haben, halt gerade eben vor der Predigt. Jesus, meine Freude. Also da drückt es Johannes Frank aus. Oder auch wir haben einen Felsen, wir haben eine Freude in dem, was da von Lachenmann geschrieben ist. Halt, das wird ausgedrückt. Halt, das sind Menschen, die das erfahren haben, die konnten nicht anders als zu sagen, das muss ich anderen weitererzählen. Haben sie Lieder geschrieben darüber, wie fantastisch das ist, Jesus zu haben. Hast du Jesus, hast du Freude. Und je mehr Jesus, desto mehr Freude. Und desto weniger Jesus, desto weniger Freude. So einfach ist das. Und jetzt nochmal für dich. Wenn du momentan keine Freude hast, dann Jesus, Jesus. Ja, wo kriegen wir Jesus? Nochmal, im Wort. Also diese Predigt hat auch einen Aufbau. Also du liest das Wort und dir begegnet Jesus. Und dann kommt das Dritte. Dann ist es der Heilige Geist, der die Freude in dir erzeugt. So heißt es ja hier in dieser Geschichte, die ist ja gerahmt, das ist ja ein Geistesgeschehen halt, hier in Apostelgeschichte 8 halt. Ne? Apostelgeschichte 8, 29 heißt es, der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wahn. Und in Vers 39, als dann die Taufe absolviert ist, als alles fertig ist, heißt es, als sie aber aus dem Weißen heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Das heißt, das ist ein Geistesgeschehen, was hier passiert. Zu Beginn, zu Ende des. Der Heilige Geist ist hier volles Programm anwesend. Dem ist das wichtig. Also Gott ist es wichtig, dass Philippus zu diesem Wagen geht. Und als der Job erledigt ist, da holt er ihn weg halt. Haben wir auch schon mal eine Predigt darüber gemacht, über die Entrückung des Philippus. Also eine ganz spannende Bibelgeschichte. Aber jetzt geht es darum, dass hier die ganze Zeit der Heilige Geist wirkt. Also es kommt nicht auf den Philippus an. Es kommt nicht auf den Philippus an, wie der erklärt hat. Nochmal, also ich wäre gerne bei dieser Bibelstunde auf der Kutsche dabei gewesen. Der hätte ich gerne mit dabei gesessen. Und das einmal mitzukriegen, wie erklärt so ein geistgefüllter Mann im Heiligen Geist das Evangelium vom Alten Testament. Würde ich sonst was drum geben halt. Ne? War ich nicht dabei, aber ich kann aus dem, was uns berichtet ist in der Bibel, ableiten, dass der Geist volles Programm dabei war. Denn das hat den Kämmerer volles Programm erreicht. Volles Programm. Der hat erst nichts verstanden, in Jerusalem gewesen, alles gesehen, alles super halt nicht, aber nicht erreicht. Ne? Bibel gelesen, auch nichts verstanden. Und dann kommt Philippus und der ist nur Transporteur des Heiligen Geistes. Und über das Wort, durch den Geist, erkennt er Jesus. Und das macht ihn voller Freude. Und das ist so, wenn der Heilige Geist kommt, hast du Freude. Haben wir auch schon häufig drüber gesprochen. Römer 14, 17 habe ich euch als Belegstelle mitgebracht. Das ist so ein ganz wichtiger Satz halt. Das Reich Gottes ist Freude im Heiligen Geist. Nicht viel arbeiten für die Kirchengemeinde, ist nicht Hausaufgaben von Pastor Lotzl erledigen, dieses, jenes, solches, welches tun, sondern ist Freude im Heiligen Geist. So kennzeichnet es die Bibel. Darum geht es im Reich Gottes. Hier schon auf Erden, wenn du zu Jesus gehörst und der einst, wenn wir in Vollendung sind im Reich Gottes, in komplett nur noch Freude. Das Reich Gottes ist Freude im Heiligen Geist. Darum geht es. Im Heiligen Geist. Wir kommen ja von Pfingsten her, 14 Tage her. Und da wissen wir halt, dass dieser Geist der Geist der Freude ist. Galater 5, 22, die Frucht aber des Geistes ist Liebe und Freude. Liebe und Freude. Das ist das, was der Heilige Geist in dir tut, wenn er in dich kommt. Und das ist ja die Wiedergeburt. Das unterscheidet den Christen vom Nichtchristen. Nicht, dass du Mitglied in der Kirche oder Gemeinde bist oder eben nicht, sondern dass du den Heiligen Geist hast. Wir haben heute zwei Arten Menschen unter uns. Nicht Männlein, nicht Weiblein, nicht groß, über 1,80, unter 1,80, sondern die Trennung, die durch diese Kirche geht heute Morgen, ist die Trennung zwischen der eine ist wiedergeboren, hat den Heiligen Geist, hat Freude in und an Jesus und der andere ist nicht wiedergeboren. Das weißt du genauso, wie du verheiratet bist. Ne? Bist du verheiratet? Ja, nein. Hast du den Heiligen Geist? Ja oder nein? Und hast du den Heiligen Geist? Das ist eins der Kennzeichen, dass du Freude hast. Dass du Freude hast. Und du kannst die richtige Freude des Lebens nicht kriegen ohne Heiligen Geist. Du kannst dir hier auf Erden ein bisschen Freude schaffen. Kaufst dir ein dickeres Auto oder heiratest eine nette Frau. Aber glaub mir, das sind kurzweilige Freuden. Die richtige bleibende Freude gibt's nur durch den Heiligen Geist, der dir über das Wort die Begegnung mit Jesus vermittelt. Ohne Heiliger Geist keine Freude. Kannst du versuchen, was du willst, kannst du Theologie studieren, gibt haufenweise Pfarrer, die Jesus nicht haben, die Jesus nicht kennen, weil sie den Heiligen Geist nicht haben. Vor einigen Jahren rief mich ein Kollege an, den ich schon eine Weile kannte halt, ne? Keine Ahnung von Jesus, natürlich Ahnung, theologisch, ne? Aber nicht wiedergeboren. Und dann rief er mich an und sagt, Jesus, ja, Olli, ich bin jetzt auch beim Herrn. Ich habe Jesus kennengelernt. Ne? Und mit einem hat er gesehen, 25 Jahre Pfarrer gewesen, dass alles falsch gewesen ist in seinem Leben und wer er wirklich ist. Aber das war nicht durch eine intellektuelle Anstrengung, das war durch den Heiligen Geist. Das ist wie im Bodybuilding. Also wenn du dir so Oberarme, so Schultern aufbauen willst, dann reicht es nicht, dass du jeden Tag ins Studio läufst und Gewichte wie ein Geisteskranker pumpst. Da musst du auch entsprechend essen, da musst du Proteine zu dir nehmen. Du kannst trainieren, wie du willst, isst du keine Proteine, kein Muskelaufbau. Du kannst Reize setzen auf den Körper, aber es passiert nichts. Oder wenn du ein Haus bauen willst, da kannst du sagen, pass mal auf, ich beschäftige mal 5 Firmen, ich habe dann 10 Handwerker, 5 Elektriker, 5 Maurer, habe auch noch ein paar Dachdecker, alles, wo die stehen, aber die haben kein Baumaterial, ja, da können die nichts machen. Da können die mit der Schippe ein bisschen am Sand rumschieben, halt, aber das war's. Wenn die keine Steine, wenn die keine Kabel haben, können die nichts bauen. Und genauso ist es mit der Freude. Ohne Heiligen Geist keine Freude. Und wie kriegst du die Freude? Nun, nochmal, über das Wort, durch den Heiligen Geist und der führt dich zu Jesus, dann hast du Freude. So, und wenn du jetzt feststellst, ich habe keine Freude, ich bin auch gar nicht wiedergeboren, da gibt's für dich nur eins, auf die Knie gehen und sagen, Herr, komm du in mein Leben, gib mir deinen Geist, damit ich erkenne, wer du bist, dass ich Jesus erkenne. und dass ich Freude bekomme. Und auch für euch, die ihr im Glauben steht und sagt, ja meine Güte, momentan habe ich eine bisschen schwere Zeit, was kann ich denn machen? Nun, bittet um den Heiligen Geist. Wenn euer eigener Adam so groß wieder geworden ist, der Mensch, der wiedergeborene Mensch wird ja von zwei Größen regiert, nicht? Der eigene Adam und der Heilige Geist. Und Heiligung heißt, wir geben dem Heiligen Geist mehr Platz und der alte Adam wird kleiner. Aber wenn es wieder so passiert ist, dass ihr dem Heiligen Geist nicht so nachgekommen seid, sondern der ist gedämpft und der alte Adam kommt mit all seinen Sorgen und Nöten halt und ihr habt keine Freude, denn das macht der Widersacher, dann geht hin auf die Knie und sagt, Herr, vergib mir meine Schuld, dass ich nur auf die Welt geguckt habe, nicht auf dich. Und gib mir deinen Geist, dass er mir Freude schenkt. Und dann gehst du bitte hin, also wenn das für dich zutrifft, gebe ich dir jetzt mal das Medikament, wie so ein Arzt seinem Patienten zwei Psalme mit für die nächste Woche. Das mache ich ja immer wieder. Heute gebe ich dir zwei Psalme mit, wenn du freudlos bist. Nimm den Psalm 34, ist der Wochenpsalm, und den Psalm 91. Und den 34er liest du am Morgen, den 91er am Abend. Und bevor du den liest, gehst du auf die Knie und bittest, Herr, gib mir bitte deinen Geist, schenk mir jetzt Begegnung mit dir und lass mich wirklich erkennen, dass ich hier gemeint bin in diesen wunderbaren Worten. Also, der Heilige Geist schenkt die Freude in uns. Nochmal, Psalm 34, Psalm 91 hingehen und dann werdet ihr merken, wie ihr Freude bekommt über das Wort durch den Heiligen Geist und ihr zu Jesus geführt werdet. Ja, und dann hat Jesus noch etwas weiteres gemacht, das Sakrament. Wir haben nicht nur das Wort, wir haben auch das Sakrament. Das passiert ja auch hier in der Geschichte halt. Er versteht das Wort und dann wird ihm klar, muss mich taufen lassen. Da heißt es dann hier in dem Vers 37, 38, als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser, was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Dem ist klar, alles so, Jesus ist da, Jesus lebt. Der hat für mich bezahlt am Kreuz von Golgatha. Aber ich muss jetzt die Sache noch klar machen halt, nicht? Ich will diesen Vertrag schließen, so wie man sagt, Mensch, ich habe die Frau fürs Leben gefunden halt, ne? Die will ich unbedingt heiraten halt, da musst du eben zum Standesamt und dann in die Kirche gehen halt, ne? Und so mit Jesus auch, da musst du die Sache klar machen. Da musst du sagen, jawohl, jetzt lasse ich mich taufen halt, ne? Ganz genau. Ich sage, hier gehe ich hin und mache die Sache klar. Und dann hast du Freude im Leben, wenn du diese Sache mit Jesus klar gemacht hast. Heute Morgen haben wir die Alma getauft. Da hat Jesus schon das Ja zu ihr gesagt, da ist schon die Hälfte des Weges gegangen. Jetzt musst du nur irgendwann dazu kommen, dass sie das Ja sagt. Und wenn sie das Ja sagen, dann ist diese Sache perfekt und dann ist alles in Ordnung. Darauf kommt es an. Wer glaubt und getauft ist, der wird selig werden, haben wir eben gehört. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und der Glaube ist das, dass wir ein Ja zu Jesus finden. Und das machen wir in der Taufe. Und die Sakramente sind Orte der Freude. Orte der Freude. Das erlebst du immer wieder, wenn Menschen sich taufen lassen, die erwachsen sind halt, ne, zu sagen, wenn die aus dem Taufwasser rauskommen, was der Geist an ihnen getan hat. Das ist ja nicht so, weil Pastor Latzel sie jetzt untergetaucht hat oder mit Wasser übergossen hat, halt, sondern die sind einfach freudig halt, ne, weil sie gemerkt haben, hier ist der Herr in besonderer Weise bei mir. Das haben wir übrigens auch gemacht in einem Gottesdienst halt, als wir den Gottesdienstraum hier, die Kirche neu gestaltet haben, dass wir sagen, ins Zentrum stellen wir den Abendmahlstisch und den Taufstein. Warum? Damit ihr immer wieder sichtbare Erinnerungszeichen habt zur Freude. Beim Taufstein, dass ihr wisst, ich bin getauft. Und am Abendmahlstisch halt, jawohl, das ist der Tisch, wo ich hinkommen kann und kann mich stärken lassen. Das Abendmahl ist Freudenmahl. Die Sakramente, wenn man sie richtig versteht, die beinhalten Freude. Wir dürfen ja heute in diesem Gottesdienst beides erleben. Also im Anschluss an Gottesdienst Abendmahl und wir haben eben die Taufe miterlebt. Und wenn man begreift, was im Sakrament passiert ist, da hat man Freude. Der große Theologe Luther, dem war es so, dass er die Schrift so gut kannte wie niemand von uns. Aber manchmal half ihm das nicht halt. Da war er verzweifelt, da war er manchmal depressiv halt. Aber was ihm dann geholfen hat, dann schrieb er auf seinen Tisch immer Baptizatus sum, ich bin getauft. Hat natürlich auch mit der Schrift zu tun halt. Ne? Und das hat ihn aufgebaut. Die Erinnerung ans Sakrament, das einen Tag nach seiner Geburt getauft worden halt. Nicht Baptizatus sum, ich bin getauft, zu wissen, welche Freude. Ich habe einen Vertrag mit Jesus geschlossen. Ich habe Ja gesagt. Ewiges Leben ist mir sicher. Mir kann nichts mehr passieren. Alles Taco, alles in Ordnung. Abendmahl genau dasselbe. Die Emmaus-Jünger halt, ne? Ängstlich, aus Jerusalem raus, alles vorbei, depressiv halt, oh, furchtbar. Erkennen Jesus nicht. Und dann bricht er mit ihnen das Brot, hält das Abendmahl. Und im Abendmahl haben sie eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und dann laufen sie zurück nach Jerusalem, sind freudig halt. Ne? Das ist das, was das Sakrament erhält. Freude. Ich kann euch nicht genau erklären, wie das funktioniert, wie der Heilige Geist da wirkt. Aber ich kann euch nur sagen, dass er da wirkt. Auch wenn wir nachher an den Tisch des Herrn kommen, dann dürft ihr wissen, so sicher ihr das Brot essen werdet und den Wein trinken werdet, so sicher ist Jesus für euch am Kreuz gestorben, hat eure Schuld und Sünde vergeben. Und das ist Grund zur Freude. Ich bin den ganzen Dreck los, all mein Versagen, es ist getilgt vor Gott. Und das kriegen wir nochmal zugesichert. Deshalb ist das Abendmahl neben Erinnerungsmahl, Gedächtnismahl, eben auch Freudenmahl, das ist wunderbar. Wir dürfen uns freuen. Und Gott schenkt uns im Heiligen Geist auch in den Sakramenten einfach diese Freude. Das ist das Vierte, wie der Kämmerer hier Freude bekommt, eben über das Sakrament. Und ein Fünftes, wie er Freude bekommt, das ist das andere Fantastische. Wirklich, man kann wirklich nur sagen, das ist ein Leitfaden zur Freude, diese Geschichte, ist die Freude durch den Bruder. Gott hätte an diese Freude über das Wort, durch den Heiligen Geist, an Jesus vermittelt durch die Sakramente auch anders machen können. Er hätte den Engel des Herrn auch schicken können, letztlich zu dem Kämmerer persönlich. Aber nein, er schickt einen Bruder. Und dieser Kämmerer sitzt auf seinem Kutschbock und er versteht nicht, was in der Schrift steht. Aber da kommt ein Bruder und legt ihm das Wort aus und führt ihn in rechter Weise hin zur Freude. Ich habe hier als zweites Wort hier unter diesen fünften Punkt runtergeschrieben, was Paulus einmal schreibt an die Korinther, als er im tiefen Clinch mit ihnen steht. Da umreißt er nämlich das, was halt das Apostelamt ist. Da sagt er nicht, dass wir Herren über euren Glauben wären, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude. Das macht das Brudersein aus. Dass wir anderen Menschen helfen wollen zur Freude. Nichts anderes kann das Apostelamt, das Pastorenamt, das Pfarreramt sein. Und ich bin auch heute hier als jemand, der versucht, euch zu helfen zur Freude. Nichts anderes ist diese Predigt. Im Auftrag des lebendigen Gottes darf ich versuchen, mit meinen ungelenkten Worten euch zu helfen, dass ihr neu freudig werdet. Auftrag ist von Gott, der für euch die Freude will, der euch auch die Freude befehlt. Nochmal, das ist keine Idee von euch, dass ich euch dazu sage, nach dem Motto, wäre ganz gut, wenn du die nächste Woche einfach mit ein bisschen mehr Freudigkeit beginnst. Nicht meine Idee, sondern es ist Befehl des lebendigen Gottes. Freut euch im Herrn alle Wege. Abermals sage ich euch, freut euch. Gott will die Freude, er befiehlt dir die Freude. Und dann schickt er immer wieder auch einen Bruder vorbei, der dir das deutlich macht oder eine Schwester halt. Ne? Freu dich, wir haben allen Grund zur Freude. Als schon da die Sache geschieht da im Stall von Bethlehem halt. Da sind die Engel und nicht und die verkündigen große Freude, die aller Welt widerfahren wird halt. Freude über Freude. Aber es braucht manchmal eben einen Bruder, der einem die Freude erklärt. Und das ist wunderbar. Und ich denke so zurück, was vielleicht jetzt dem Kämmerer dann im Gedächtnis gewesen ist, wenn er an den Philippus denkt. Also das war eine kurze Begegnung. Das ist auf einmal neben der Kutsche. Alles wird erklärt, ganz massiven geistlichen Input halt. Und dann ist er weg, entrückt. Und der Kämmerer denkt nach. Und ich kann mir nur eins vorstellen, der hat sich gefreut an dem Philippus. Der hat sich natürlich gefreut an Jesus, der hat sich gefreut am Wort, der hat sich gefreut durch den Geist, auch an dem Sakrament der Taufe, aber auch so ein Stück weit an dem Bruder. Und das soll Gemeinde Jesu sein, dass wir einander Gehilfen zur Freude sind und dass wir uns freuen an dem Bruder. Also ich erinnere mich noch gut an den Moment, wo mir ein damaliger Pfarrer halt, der wurde Pfarrer halt Edgar Born, die Entscheidungsfrage gestellt hat, dass ich mich bekehren durfte, 1982 auf einer Freizeit. Und der mir nochmal alles erklärt hat und sagt, du bist nicht bei Jesus, ja, was muss ich machen? Ja, da musst du dein Leben Jesus übergeben halt. Und bis heute denke ich an ihn mit ganz, ganz warmen Gefühlen. Wirklich, dass ich sage, ich freue mich eben über diesen Mann halt. Freude am Bruder, dass der mich zum Glauben geführt hat. Halleluja, wie fantastisch ist das? Freude am Bruder halt. An diesem Edgar Born, der mir das Evangelium erklärt hat und der in Gottes Geist mich einfach führen durfte zu Jesus. Freude am Bruder. Und das hat Philippus hier und das denke ich, kennt ihr auch. Die Männer, die Schwestern, die Brüder, die euch zum Glauben geführt haben halt, nicht? Das erklärt haben, die waren es ja nicht, die euch zum Glauben gebracht haben, aber sie haben es vermittelt halt, und das ist wunderbar. Und Freude. Also Freude durch den Bruder. Und ein sechstes und letztes. Freude durch Jerusalem. Der Kämmerer war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten, und zog er wieder heim. Freude durch Jerusalem. Es geht nicht um die Freude an dieser Stadt. Jerusalem ist eine fantastische Stadt, gar kein Thema. Da freut man sich, wenn man da als gläubiger Christ hinkommt und die Städten sehen kann, wo alles passiert ist. Aber hier geht es nicht um die Freude an eben diesem alten Gemäuern, die damals der Kämmerer gesehen hat, sondern es geht um das, was in Jerusalem passiert ist. Jerusalem heißt Gründung des Friedens. Er versteht, was Jerusalem wirklich ist, Nämlich Jerusalem ist nicht durch die Mauern und die tolle Lage da auf dem Berg etwas, sondern weil der Heiland Jesus Christus dort am Kreuz von Golgatha gestorben ist und weil er uns vor Gott wieder reingemacht hat, weil er dort den Frieden gegründet hat. Und jeder, der eintritt in diesen Friedensvertrag, der ist gerettet. Das ist Jerusalem, Gründung des Friedens. Das ist das, was Jesus heißt, Jahwe rettet. Und das ist passiert am Kreuz von Golgatha. Und das hat er angenommen eben in diesem Jesaja-Wort, in dieser fantastischen Wort. Jetzt versteht er, was Jerusalem ist. Der hat die Gebäude gesehen, nice to have. Aber das Wirkliche ist die Gründung des Friedens in Jesus Christus. Und jetzt geht es noch weiter mit Jerusalem. Das ist nicht nur, dass er in Jerusalem war. Jetzt geht er wieder zurück nach Äthiopien. Nein, das ist eigentlich nicht der Weg, wo er hingeht. Es heißt ja, er zog, der Kämmerer aber zog seinen Weg voll Freude. Ja, jetzt irdisch geht er zurück in seine alten Verhältnisse. Aber die Wahrheit ist, die Wahrheit für seinen Lebensweg, der Typ zog von dann an, seit seiner Taufe, ins himmlische Jerusalem. Der hat ja nicht nur verstanden, was die Gründung des Friedens in Jesus Christus war, sondern auch das, was er für ihn bedeutet. Nämlich, dass er jetzt Wohnstätte hat in Jerusalem und nicht irgendwie ein Apartment da im armenischen oder christlichen oder muslimischen Viertel. Nein, der hat Wohnstätte beim Herrn. Der zieht wieder nach Jerusalem. Das ist der Gag dieser Geschichte. Der kommt aus Jerusalem, aus dem irdischen Jerusalem, aber zieht ins himmlische Jerusalem. Ja, warum? Weil er Jesus hat, weil er übers Wort verstanden hat, wer dieser Jesus ist. Halt. Er hat eine Taufe klare Sache gemacht halt. Und da ist er fröhlich. Und da ist er fröhlich, weil er weiß, was kommt. Nämlich das Happy End seines Lebens mag kommen, was da will halt. Na, an allen Schwierigkeiten, vielleicht fällt er noch in Ungnade bei der Kaiserin. Keine Ahnung, was sein Leben noch ausgemacht hat. Aber eins dürfen wir wissen, das Happy End über diesem Leben steht, weil er nach Jerusalem zieht und darüber kann sich freuen. Und wisst ihr, das ist auch Grund unserer Freude, wenn wir die Gründung des Friedens angenommen haben, wenn wir unterm Kreuz von Golgatha waren, wenn das Blut des Heilandes uns reingewaschen hat von all unserer Schuld. Ja, Halleluja, da können wir uns freuen, denn dann geht unser Leben ins himmlische Jerusalem. Da wird irgendwann der Tag des Todes kommen, wenn der Heiland vorher nicht wiederkommt, aber dann dürfen wir wissen, alles ist in Ordnung, alles wird fantastisch, nur noch Freude. Und darauf dürfen wir uns, nein, darauf müssen wir uns freuen halt, wenn wir Christen sind. Wir gehen ins himmlische Jerusalem. Dort hat unser Herr und Heiland für uns Wohnstätte bereitet. Das hat der Kämmerer hier geschnallt halt, zu wissen halt, ich gehe aus dem irdischen Jerusalem ins himmlische Jerusalem. Und das dürfen wir wissen, weil im irdischen Jerusalem Erlösung passiert ist. Deshalb dürfen wir wissen, haben wir Wohnstätte im himmlischen Jerusalem. Ein Leitfaden zur Freude. Und ich sagte eben, alle Dinge hängen miteinander zusammen. Es ging um die Freude durch das Wort, um die Freude durch Jesus, um die Freude durch den Heiligen Geist, über die Freude durch das Sakrament, über die Freude durch den Bruder und über die Freude durch Jerusalem. Und noch einmal der Aufruf an dich. Wenn du momentan keine Freude hast, dann ins Wort. Komm zu Jesus. Bitte um den Heiligen Geist, lass dich stärken im Sakrament. Freu dich über das, was die Brüder dir zusprechen und freu dich darüber, dass du Wohnstätte hast im himmlischen Jerusalem. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Leben und deinem Glauben segnen und dir neu zur Freude verhelfen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.